Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Raus. Ein hartes Wort. Es kann so grausam sein, wenn man rausfliegt, wenn man nicht mehr dazugehört. Wenn man bei jemandem zu Gast in der Wohnung ist und rausgeworfen wird, oder wenn man den Arbeitsplatz verliert, oder wenn man merkt, also zu diesem Freundeskreis irgendwie, ich glaube, ich gehöre nicht mehr so richtig dazu, die wollen mich nicht mehr dabei haben. Aber auch wenn man irgendwie den Anschluss verliert an das Leben, wie man es sich vorgestellt hätte, wenn man auf einmal an einem Tiefpunkt angekommen ist, von dem man nicht gedacht hätte, dass man jemals so weit nach unten kommt. Und das ist der Punkt, den der Hebräerbrief nennt, außerhalb der Stadt. Wir haben es gerade in der Basisbibel so gehört, oder wie es bei Luther übersetzt wird, draußen vor dem Tor. Das ist die Situation, die sich mit dem einen Wort beschreiben lässt, raus. Im Hebräerbrief geht es hier um die Kreuzigung von Jesus. Und Hinrichtungen haben zu allen Zeiten und in allen Kulturen nicht mitten in der Stadt, sondern außerhalb stattgefunden. Der Hügel Golgatha befand sich außerhalb der Stadtmauer, als Jesus dort gekreuzigt wurde. Sagen manche vielleicht, aber heute steht doch in Jerusalem die Grabeskirche mitten in der Stadt, sogar ganz genau im Zentrum der Altstadt. Und die Grabeskirche wurde ja über Golgatha gebaut. Und das stimmt natürlich. Aber zur Zeit von Jesus war es außerhalb der Stadtmauern. Da war die Stadt noch ein bisschen anders angesiedelt. Und für alle, die sich dafür interessieren, wenige Dutzend Meter von der Grabeskirche entfernt steht ja die Erlöserkirche. Das ist die Kirche, in der sich die deutsche evangelische Gemeinde trifft und an der ich vor über 20 Jahren gearbeitet habe. Und da konnte ich von der Kirche oben nach unten runtergehen und unterhalb der Kirche, da wo bei anderen Kirchen vielleicht sich eine Krypta befindet, da sind Ausgrabungen, kann man auch heutzutage noch sehen. Und diese Ausgrabungen bestehen aus einer Gartenmauer. Man konnte also deutlich sehen, es ist eine Gartenmauer und die stand zur Zeit von Jesus dort. Das heißt, zu der Zeit war dort ein Garten angelegt und das war typisch für den Bereich direkt vor der Stadt. Also damals war dort außerhalb der Stadt, draußen vor dem Tor, außerhalb der Stadt. Und mehr bedeutet das natürlich noch, es heißt ausgestoßen und verachtet. Dort musste Jesus sterben, ausgestoßen und verachtet, verbannt aus der Gemeinschaft der normalen und anständigen Menschen, denn er war als ein Schwerverbrecher verurteilt. Und auch heute noch gehören viele Menschen, wie Jesus damals, irgendwie nicht so dazu. Erschreckend viele Kinder werden in ihrer Schulklasse gemobbt. Und wer sowas schon mal erlebt hat, weiß, wie prägend solche Erlebnisse fürs ganze Leben sind, wie beeinträchtigend. Damals wie heute gibt es Tiefpunkte im Leben, an denen man nachvollziehen kann, was es bedeutet, Schmach zu tragen, wie es im Hebräerbrief heißt. Draußen vor dem Tor hat er seine Schmach getragen und gelitten. Da gibt es vielleicht den dunklen Teil der Familiengeschichte, den niemand kennen darf, den Teil des Familienlebens, von dem niemand wissen darf und vor dem daher eine große Fassade aufgebaut ist. Oder da gibt es vielleicht eine Suchtproblematik, vielleicht gibt jemand vor sich selbst nicht zu, wie weit es schon gekommen ist. Oder die finanziellen Probleme stehen bis zum Hals. Oder ich bin völlig überfordert. Und ich fürchte, es gibt viel, viel mehr Menschen, als wir wahrhaben wollen, und zwar auch mitten unter uns, die einfach nur täglich neu dafür kämpfen, den Tag irgendwie zu überstehen. Tag für Tag ihn irgendwie überstehen. Und sowas ist auch wie draußen vor dem Tor die Schmach tragen. Was ist deine Geschichte? Manchmal ergibt sich Gelegenheit, ganz offen und ehrlich davon zu erzählen, was ich alles schon erlebt habe, was ich schon durchgemacht habe. Und dazu gehört bestimmt auch, wo ich versagt habe, aber auch, wo mir etwas Schreckliches angetan wurde. Man kann es zusammenfassen als, wo ich draußen vor dem Tor war oder gerade bin. Wer hat denn schon eine Lebensgeschichte ohne Brüche? vieles, ein zu großer Teil des Lebens, spielt sich außerhalb ab. Das heißt, ungesehen, unbeachtet von den besten Freunden, unbemerkt von der eigenen Familie. Draußen, eher im Geheimen, ein bisschen verschämt. Das will man ja auch nicht zeigen. Das ist die Situation außerhalb der Stadt. Und der Lebensweg Jesu geht hinunter bis zum totalen Zerbruch. Und seien wir dankbar, wenn es bei uns nicht ganz so weit runter geht, aber tief genug wird es sein. Man kann fragen, wo bleibt da die Gerechtigkeit? Gerade heute am Sonntag Judika, da muss das die Frage sein. Und es heißt übrigens nicht, du schaffst mir Recht, sondern es ist eine verzweifelte Bitte an Gott. Schaffe mir Recht, ein Wunsch, ein Schrei nach Gerechtigkeit, da wo eben die Gerechtigkeit nicht zu sehen ist, wo sie nicht da ist. Wo man nicht vorschnell sagen kann, Gott, du schaffst mir auf jeden Fall Recht, sondern wo dieses Recht errungen und erkämpft werden muss. Gott, schaffe mir doch Recht. Nur, dass wir hier im Hebräerbrief eben auch keine einfache Antwort darauf finden, sondern wir sollen, wie Jesus und mit Jesus, unsere Schmach tragen, so heißt es hier. Gut, jetzt kann man jedenfalls sagen, das ist wenigstens realistisch. So ist das Leben nun mal. Probleme und Krisen lassen nie lange auf sich warten. Wenn alles gerade so schön sein könnte, dann kommt doch wieder etwas dazwischen und raubt die Lebensfreude. Und deswegen heißt es, wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, so kennen es vielleicht die meisten besser von Luther. Wir haben nichts, woran wir uns für immer festhalten können. Keine Garantie, dass das Schöne bleibt. Und dass das hier so realistisch gesehen wird, das zeigt erstmal, du bist darin nicht allein. Solche Tiefpunkte gehören zum Leben, bei wahrscheinlich allen Menschen. Und auch bei Jesus. Jesus kennt das aus eigener Erfahrung. Und deswegen ist er bei dir, wenn du auch so tief unten bist. Und dann kommt noch ein Satz. Ein Satz, der doch Hoffnung bringt. Wir suchen nach der zukünftigen Stadt. Und das ist der Blickwechsel. Das macht den Unterschied. Es gibt eine zukünftige Stadt. Und aus der werden wir nicht ausgestoßen sein. In diese Stadt werden wir hineingehen und dazugehören. Nicht draußen vor dem Tor leiden müssen, sondern drinnen feiern dürfen. Es geht nicht um ein banales, nach jedem Regen kommt wieder Sonnenschein. Na, jetzt bist du mal draußen, irgendwann gehst du wieder rein. Vielleicht fliegst du wieder raus, gehst du wieder rein. Nein, das würde der Schmach, die Jesus leiden musste und die viele von uns durchmachen müssen, nicht gerecht werden. Es geht nicht um so ein selbstverständliches gute Zeiten, schlechte Zeiten, als wäre das ein Automatismus. Sondern es geht hier um eine tiefe Krise. Und in dieser tiefen Krise um die Frage, wie kann es jetzt noch weitergehen? Was kann denn jetzt noch kommen? Wo kommt denn jetzt meine Rettung und Hilfe her? Und hier steht eine erstaunliche Antwort. Hier steht, suchen. Die zukünftige Stadt suchen wir. Das heißt, du darfst suchen. Es gibt eine zukünftige Stadt, da kommt noch etwas und es lohnt sich darauf zu hoffen. Und das heißt suchen, nicht die Hoffnung aufzugeben, dass da doch noch diese Stadt kommt, in die wir hineingehen dürfen, um dort zu feiern. Verschaffe mir Recht, oh Gott. Das haben wir im Psalm gleichgerufen. So beginnt ja der Psalm 43. Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde. Und daran hat schon der Psalmbeter vor Jahrhunderten Gott erinnert. Mensch, du bist doch der Gott, auf den ich meine Hoffnung setze. Jetzt zeig mir auch, dass ich diese Hoffnung finde. Und so stimmen wir ein in seine Zuversicht, dass wir nicht für immer so traurig und niedergeschlagen und bedrängt und angefeindet unseren Lebensweg gehen müssen, sondern dass Gott da ist. Und zwar am tiefsten Punkt immer noch und gerade da anwesend ist. Mit seinem Licht und mit seiner Treue, so heißt es im Psalm. Dass Gott Orientierung schenkt und dass er das Gute wiederherstellt und dass er für Gerechtigkeit sorgt. Ich werde dir noch danken. Was ist deine Geschichte? Deine Geschichte von Zerbruch und Tiefpunkt, vielleicht auch schon von Rettung oder vielleicht wartest du noch darauf? Wir hätten wahrscheinlich viel zu erzählen, besonders von den Tiefpunkten und Sorgen. Und doch auch Gutes, oder? Das gab es doch immer auch, Anlass nach der zukünftigen Stadt zu suchen, die Hoffnung nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, treu und ausdauernd zu bleiben, an der Krise zu wachsen und beharrlich zu beten. Was ist deine Geschichte? Jesus, das könnten wir ihn fragen. Wir können ihn jetzt nicht persönlich fragen, aber wir können ja die Antwort nachlesen in den Evangelien. Was war seine Geschichte? Er musste leiden, ja. Und ja, er musste seine Schmach tragen. Und ja, er wurde abgelehnt und er wurde verraten und verleugnet und verspottet. Und ja, er hatte seinen Tiefpunkt, als er am Kreuz gestorben ist, draußen vor dem Tor außerhalb der Stadt. Und in alledem ist er wie wir. Und dann hat er die zukünftige Stadt gesucht. Und gemeint ist, er ist auferstanden. Sein Tiefpunkt war sein Wendepunkt. Sein Tod hatte einen Sinn, weil er für uns gestorben ist. Sein Leiden hatte einen Sinn, weil er wie wir und mit uns gelitten hat, sodass wir nicht allein sind in unserer Schmach, nicht allein vor dem Tor, sondern wir wissen, da gibt's noch die Stadt, in die wir hineinkommen können, die Stadt des Lebens. Und auf einmal fallen uns so viele Beispiele von Menschen ein, die völlig am Tiefpunkt waren, aber der Tiefpunkt ist ihnen zum Wendepunkt geworden. Sie haben nach der künftigen Stadt gesucht, haben sich auf Jesus verlassen, haben wie der Psalmbeter zuversichtlich auf Gott vertraut und konnten tatsächlich ganz gewiss Gott noch dafür danken, dass er ihnen sein Angesicht wieder zuwendet und ihnen hilft. Denkt an Corrie ten Boom, die das Konzentrationslager überlebt hat und danach im Zeichen der Versöhnung den christlichen Glauben verkündet hat. Ja, sie war ganz schön draußen. Also wenn ein KZ nicht draußen vor dem Tor Schmachleiden bedeutet, was dann? Da war sie. Aber sie hat auf die Zukunft gehofft und sie hatte eine Zukunft und hat dort von Versöhnung gepredigt. Oder denkt an Josef Müller, den ziemlich besten Schurken. Der war ein Lebemann. Er hat Millionen an Euro verzockt und ist dann ins Gefängnis gekommen und hat gerade dort über den Sinn des Lebens nachgedacht und hat dort Gott gefunden, in seinem Tiefpunkt im Gefängnis. Und seitdem spricht er bei jedem Anlass über seine Bekehrung und er warnt vor der Lehre des Materialismus, dem er früher selbst angehangen hat. Ich durfte Josef Müller selbst mal live erleben. Es ist schon beeindruckend, wie er von seiner Geschichte, von seinem Tiefpunkt im Gefängnis erzählt und wie zuversichtlich er heute aus der Kraft von Jesus heraus wieder ist. Denkt an Christine Kane, die als Kind jahrelang sexuell missbraucht wurde und die auch sonst eine absolute Außenseiterin war. Allein in ihrer Familie missbraucht, allein in ihrer Schule, ohne Freunde. Aber gerade das hat ihr später mit Jesus die Kraft gegeben, die Organisation A21 zu gründen. Und mit dieser Organisation kämpft sie heute gegen moderne Sklaverei und gegen sexuelle Ausbeutung und gegen Menschenhandel und konnte schon vielen Hunderttausenden Menschen, vor allem Frauen, helfen. Denkt an Virginia Prodan, die von einem Auftragskiller ermordet werden sollte. Und als der in ihrem Büro stand, hat sie nicht um ihr Leben gebettelt, sondern sie hat ihm von Jesus erzählt. Und er hat sie tatsächlich verschont und über das nachgedacht, was sie ihm erzählt hat, und ist später selbst Christ geworden. Denkt an Thorsten Hartung, einen der meistgesuchten Kriminellen Europas, der eine internationale Autoschieberbande leitete, dann verhaftet wurde, auch im Gefängnis zum Glauben kam und seither mit 7x7 einen Verein leitet, der sich um straffällig gewordene Jugendliche kümmert. Und er will ihnen den Weg ersparen, den er selbst gegangen ist. Die meisten Biografien von diesen Menschen waren oder sind Bestseller. Und es sind deswegen prominente Menschen geworden, die nicht stolz sind auf das, was sie früher falsch gemacht haben oder die sich nicht dessen rühmen, was ihnen angetan wurde, aber die aus der schweren Situation rausgekommen sind und es geschafft haben, ihr Leben neu zu ordnen und die alle sagen, ohne die Kraft Gottes hätten wir es nicht geschafft. Erst mit Jesus ist uns der Tiefpunkt zum Wendepunkt geworden. Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde, haben wir im Psalm gebetet. Und es müssen ja nicht immer solche prominenten Menschen sein, bei denen manchmal vielleicht auch die Bücher ein bisschen aufpoliert worden sind, sondern wir kennen doch alle auch die normalen Menschen. Vielleicht gehören wir selbst dazu, die auch so ein Erlebnis schon gehabt haben, dass wir gemerkt haben, da ist der Gott, bei dem ich Zuflucht finden kann, der unseren Tiefpunkt zu einem Wendepunkt macht. Und Zuflucht So heißt auch einer der Wiesenhänger des Klosters. Wer ihn noch nicht in echt gesehen hat, kann es auf dem Bild vorne auf dem Gottesdienstblatt sehen. Zuflucht in der Krise, Zuflucht bei Gott, Hoffnung darauf, dass Gott in jedem Leben einen Wendepunkt setzen kann. Und ich denke, ihr nehmt das Blatt mit nach Hause und es soll euch ruhig noch lange eine Erinnerung daran sein. Da ist ein Gott, bei dem es Zuflucht gibt. Es ist der, der für Jesus den Tiefpunkt zum Wendepunkt gemacht hat und der das auch bei dir tun wird. Es geht weiter nach Zerbruch, nicht im Sinne vom Lichtlein, das irgendwo herkommt, sondern weil Gott dein Leiden sieht, nicht nur sieht, sondern auch kennt und weil er persönlich dir da raushilft, nicht nur teilt, sondern dir auch heraushilft. Kein Tiefpunkt ist der Endpunkt. Du wirst dort unten nicht kleben bleiben. Du bist nicht festgelegt auf deine Vergangenheit, bist nicht festgelegt auf deine Tiefen, sondern mit Jesus gibt es noch eine Hoffnung. Schaut ans Kreuz, wie tief er dort war und wie sehr er erhöht wurde danach, als er ins Leben gekommen ist, als er auferstanden ist. Und das ist die christliche Botschaft. Da ist noch die zukünftige Stadt. Und zwar nicht nur in dem Sinne, es kommt irgendwas nach dem Tod. Das auch, und das ist die größte Hoffnung. Aber das Reich Gottes ist auch jetzt schon da. Jesus hat immer gesagt, das Reich Gottes ist etwas Zukünftiges und es ist etwas, was bruchstückhaft, das heißt teilweise und immer wieder aufleuchtend, sich auch jetzt schon mitten unter uns verwirklicht. Und diese zukünftige Stadt ist eine Stadt im Jenseits, auf die wir warten können. Und zugleich ist es auch eine Stadt, die sich jetzt schon mitten unter uns immer wieder bruchstückhaft und teilweise verwirklicht. Denn die Auferstehung von Jesus ist auch mitten in der Geschichte, mitten in dieser Welt, mitten in der Zeit passiert. Und das Leben ist deswegen auch mitten unter uns schon da. Du bist frei, den Weg zur zukünftigen Stadt zu gehen, jetzt schon nicht festgelegt auf das, was du falsch gemacht hast oder was dir angetan wurde, sondern da ist die Kraft von Gott. Er gibt neue Orientierung und vielleicht öffnet er dir eine Tür. Vielleicht musst du selbst etwas ändern, um da durchzugehen. Aber Gott durchbricht die bisherigen unheilvollen Zusammenhänge und Neues entsteht und Gott schenkt Zukunft. Und das ist der Wendepunkt in deinem Leben, wenn du dich wieder auf Gottes Zukunft ausrichtest. Denn manchmal ist es so, dass gerade außerhalb der Stadt, im Zerbruch, im Verlust von Gewissheiten, in der Neuorientierung, dass gerade da die Begegnung mit Jesus geschieht, dass gerade der Tiefpunkt zum Wendepunkt wird. Gerade dort im Kontakt mit der Zerbrechlichkeit, da entstehen die Wendepunkte, an denen sich das Leben neu schreibt. Und dann heißt es nicht mehr raus, sondern dann heißt es rein. Dann heißt es nicht mehr außerhalb der Stadt, sondern dann heißt es, die künftige suchen wir. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.